Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, es ist ja Sonntag Trinitatis, zu Deutsch Dreieinigkeit, der soll Ihnen nicht vorenthalten werden, aber er wird im Lauf der Predigt vorgelesen werden. Lassen Sie in der Stille um den Segen des Wortes beten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Jubilare, ich glaube auch die Ältesten unter uns kennen das Lied »Küssen verboten« von den Prinzen. Du willst mich haben, denn du findest mich schön. Und ich muss sagen, das kann ich gut verstehen. Du machst Geschenke und wäschst bei mir ab. Und ich denke, dass ich's gut bei dir hab. Doch da gibt es eine Sache, die ich gar nicht leiden kann. Kommen deine feuchten Lippen zu nah an mich ran. Küssen verboten, streng verboten. Da denkt man doch, ja, genau. In der Kirche ist Küssen streng verboten. Aber warten Sie es ab. Manchmal wird man auch als evangelisch-lutherischer Pfarrer hier in Sachsen von Brautpaaren beim Traugespräch gefragt: Herr Pfarrer, Sie haben doch was vergessen. An welcher Stelle kommt denn das dran, wo Sie sagen, Sie dürfen die Braut küssen zum Bräutigam und dass wir uns dann vor der Gemeinde einen Kuss geben dürfen? Das haben Sie vergessen. Natürlich ist es so, dass man sich da als evangelisch-lutherischer Pfarrer ein klein wenig windet und die Frage einem auf den Lippen brennt: Ist das denn der erste Kuss, den Sie einander geben? Brauchen Sie wirklich dazu die Erlaubnis eines Pfarrers? Und ein wenig erfüllte sie mich auch natürlich mit Stolz, dass die Leute mir zutrauen, dass ich derjenige bin, der ihnen erlaubt, sich zu küssen zum ersten Mal. Aber nach dem, was ich bei Paulus zum wiederholten Mal gelesen habe, ist Küssen in der Kirche erlaubt. Hört selbst, was Paulus in Kapitel 13 seines zweiten Korintherbriefes, die Verse 11 bis 13, geschrieben hat. Paulus schreibt: Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen. Habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Und die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit diesen Worten schließt der zweite Brief an die Korinther. Ja, liebe Gemeinde, freut euch, so sagt es Paulus. Ist dieser Imperativ im Zusammenhang mit Freude überhaupt angemessen? Gibt es den nicht nur sprachlich, gibt es den auch in Wirklichkeit? Lässt Freude, mit anderen Worten, sich überhaupt befehlen? Es gibt ja solche Dinger, die es sprachlich theoretisch gibt. Zum Beispiel Steigerungen, die Steigerung des Wortes schwanger oder des Wortes tot. Sie ist nur grammatikalisch möglich. Und Freude? Freude kann man doch nicht befehlen. Ja, natürlich. Diejenigen, die so denken, haben recht. Aber was Paulus hier sagt, es ist kein Befehl. Kein Imperativ, wie ein Imperator ihn aussagen könnte, sondern es ist eine Einladung. Eine Einladung, die Freude zuzulassen. Ja, ich habe solche Tage, an denen ich morgens schon beim Frühstück mich am liebsten hinter einer Zeitung verkriechen würde und es gar nicht leiden kann, wenn meine Frau mir dann etwas erzählen will. Ich habe solche Tage, an denen ich es gar nicht leiden kann, wenn eines meiner Kinder mit erschreckender Munterkeit schon beim Frühstück dasitzt und ein ganz fröhliches Gesicht macht, während ich lieber meine schlechte Laune pflegen würde. Aber gerade an solchen Tagen tut es mir besonders gut, wenn dann wirklich jemand da ist, der sagt, freu dich, die Sonne scheint. Der meinen Kopf ganz behutsam in eine Richtung wendet, dass die Augen sich ein wenig mit Licht füllen. Ein mir bekanntes Kind hat das mal während der Autobahnfahrt mit dem Kopf seines Vaters getan und hat gesagt, Papa, guck mal, da Pferde am Rand der Autobahn. Der Vater war natürlich nicht erfreut, aber es ist Gott sei Dank kein Unfall passiert. Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch nicht vom Teufel ins Bockshorn jagen. Wenn Freude da ist für uns Christen, dann sollen wir sie begrüßen und sollen nicht pfäffisch oder wie Dietrich Bonhoeffer das genannt hat, Sündenschlüffler, all diese Freude wurmstichig und schlecht machen. Wir dürfen die Freude annehmen, gerade als Christen. Denn wir haben als Christen den allergrößten Grund zur Freude. Nämlich, dass der Tod nicht das letzte Wort über uns Menschen ist. Wir haben einen lebendigen Grund zur Freude. Und dieser Grund unserer Freude heißt Jesus Christus, der lebendige Sohn des lebendigen Gottes. Freut euch. Ja, als Christen sollen wir den Kopf nicht in den Sand stecken. Natürlich sollen wir auch unser Herz nicht verhärten, sondern wir sind auch eingeladen, Mitleid zu haben, empathisch zu sein. Und wenn wir solche Dinge hören, wie dass Krieg und Terror in vielen Teilen dieser Welt geschieht, dann werden wir als Christen natürlich unser Herz nicht verschließen und verhärten und das mit einem huldvollen Lächeln etwa übergehen. Das ist hier in keiner Weise gemeint, sondern wir werden mit offenen Herzen, offenen Augen, offenen Ohren auch durchs Leben gehen. Und trotz der Tatsache, dass wir all diese dunklen Dinge sehen, dürfen wir uns einladen lassen, uns zu freuen. Und dürfen dann und wann, wenn wir vielleicht auch nicht immer aus vollem Herzen lachen können, das auch nicht müssen, dürfen wir zumindest das Gesicht zu einem behutsamen Lächeln verziehen und uns ein klein wenig freuen. Glaube hat etwas mit Begeisterung zu tun. Diese Begeisterung lässt sich nicht andemonstrieren, anpredigen. Und ich will das auch nicht, dass jemanden anpredigen und kann es auch nicht. Aber Gott selbst hat sich für diese Welt begeistert. Für diese schwierigen Menschen, die mir an die Seite gestellt sind. Mit Ausnahme von mir natürlich. Ich bin nicht schwierig, ich bin unkompliziert. Für diese schwierigen Menschen will Gott uns begeistern, die er geschaffen hat. Für die kleinen Dinge will er uns begeistern. Das kleine Senfkorn hält Jesus uns vor, das so scharf und ein klein wenig bitter schmeckt, und sagt, es ist etwas ganz Wunderbares in dieses kleine Ding hineingepackt. Er will uns begeistern für den Baustein, den die Bauleute verworfen haben. Auch für den Menschen, von dem viele vielleicht denken, mit dem kann man überhaupt nichts anfangen. Er will uns begeistern für den kleinen David und nicht für den mächtigen, waffenstrotzenden Goliath. Er will uns begeistern für den kleinen Tropfen Regen, der eine Wüste fruchtbar machen kann. Er will uns begeistern für die kleinen Kinder und sagt, sie sind in Gottes Reich willkommen. Sie sollen gesegnet werden. Er will uns begeistern, natürlich auch für unser eigenes Leben. Trotz all unserer Erfahrungen, trotz der Tatsache, dass wir desillusioniert sind, dass wir Verstand haben und kritisieren können. Und trotzdem, er lädt uns immer wieder dazu ein, uns auch auf die Freude einzulassen. Aber er zwingt uns nicht dazu. Natürlich weiß Gott das am allerbesten, wie weh manche Sachen tun. Denn er hat ja wirkliche Schmerzen am Kreuz in Jesus getragen. Und er hat nicht nur Mitleid mit uns Menschlein, sondern er leidet mit. Er kennt den Schmerz und die Trauer. Aber Paulus schreibt, Brüder und Schwestern, freut euch. Und auch Paulus war einer, der das eben nicht von oben herab, als einer, der niemals etwas Schwieriges durchmachen musste, sozusagen vom Schreibtisch aus anderen vorgeschrieben hätte, dass sie sich freuen sollen, weil er so gut hat, weil er vielleicht mega reich und stark und gesund ist. Sondern Paulus war einer, von dem ich mir das sagen lassen kann. Einer, der eine schwere Krankheit hatte, die er als den Pfahl im Fleisch bezeichnet, von der er nicht geheilt wurde. Einer, der mehrmals ausgepeitscht wurde und gefangen genommen wurde um seines Glaubens willen. Einer, der auch manchmal hart bekämpft wurde von seinen eigenen Brüdern und Schwestern im Glauben. Und trotzdem sagt er, freut euch. Von so einem kann ich mir das sagen lassen. Er sagt auch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Ja, das muss man leider auch uns Christen sagen. Denn manchmal, nicht nur hier in Limbach vielleicht sogar ein klein wenig weniger als anderswo, aber manchmal sind die Christen ein zerstrittener Haufen. Und manchmal muss man auch Position beziehen, natürlich. Manchmal muss man auch sagen, hier ist jetzt eine Grenze überschritten worden. Aber trotzdem, haltet Frieden. Habt einerlei Sinn. Das heißt, so gut es geht, haltet zusammen. Als Gemeinde, als Jubelkonfirmanden, als Jahrgang. Und dann kommt es. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ja, liebe Gemeinde, ich weiß, diese Geschichte habe ich schon öfters erzählt. Aber einmal ging es mir so, dass bei einem Festgottesdienst in Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz der Bischof der Partnergemeinde aus Südafrika, aus Zulu-Natal, dort die Predigt gehalten hat. Und er hat bei der Abendmahlsfeier, wie das so üblich ist in manchen evangelischen Kirchen, gesagt, gebt einander ein Zeichen des Friedens. Und wie das wir als etwas verkopfte Lutheraner so üblicherweise machen, habe ich aus großer Distanz heraus ein wenig nach hinten gelehnt, der neben mir sitzenden dunkelhäutigen Frau aus Zulu-Natal die Hand hingestreckt und gehaucht, Friede sei mit dir. Und da war ich weg, zwischen ihren mächtigen Armen begraben. Meine Frau, die neben mir saß, war mir an dieser Stelle keine Stütze, sondern sie hat sich vor Lachen gewunden. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Ja, natürlich gibt es manchmal Grund, sich auseinanderzusetzen, Position zu beziehen. Aber ein Zeichen des Friedens, das kann manchmal sehr schön sein, beglückend, ein wenig erdrückend vielleicht, dass man nach Atem ringt, aber doch hingerissen ist von so viel Nähe. Und dann schließt Paulus: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, liebe Jubelkonfirmanden, diese Gnade, die wünsche ich uns. Eine Gnade, die nicht Stillstand bedeutet, nicht einen passiven Frieden, der einfach den Status quo sanktioniert, sondern eine Gnade, die uns in ein Geschehen hineinnimmt. Ein Geschehen, das mit dem Tod nicht endet. Ein Geschehen, an dem wir beteiligt sind. Dass wir nicht einfach nur so mit einem Ja und Amen akzeptieren, sondern ein Geschehen, wo wir spüren, dass Gott selbst es ist, der etwas mit uns anfangen kann, mit jedem Einzelnen von uns. Und der auch mit jedem Einzelnen etwas anfangen will und angefangen hat. Dazu haben Sie, liebe Jubilare, damals vor einem Jubeljahr Ja gesagt. Dazu haben Sie Ja gesagt an vielen Stationen Ihres Lebens, davon bin ich überzeugt. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Diese Gnade wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und dass diese Gnade auch etwas ist, das Gott als Charisma, als Gnadengabe, als Talent in euch hineingelegt hat. Und dass jeder Einzelne, der hier ist, spürt, dass er in den Augen Gottes wertvoll ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.